Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes. Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen. Für Deutschland wie für die Weltwirtschaft.
Warum ist die Kernrate der Inflation nachhaltig so hoch und zum Teil einfach stabil, während die Headline-Inflation runtergeht?
Spanien hat eine Inflationsrate, die unter 2% liegt. Auf der anderen Seite haben wir relativ kleine Staaten, wo sie in der Nähe von 13% liegt. Und das bei gleichen geldpolitischen Bedingungen. Ist nicht das das Problem?
Sowohl die FED, aber besonders die EZB hat viel zu spät begonnen. Es geht am Ende des Tages nicht um die Geldpolitik alleine. Denn im Grunde führt doch eine Inflationsphase wie jetzt dazu, dass wir daran erinnert werden, dass es eine Interaktion von Geld, Finanz- und Lohnpolitik gibt.
Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael.
Hallo, lieber Bert.
Nun, was für die US-amerikanische Notenbank FED die jährlichen Treffen in Jackson Hole, Kansas sind seit 2014 für die EZB die jährlichen Foren im portugiesischen Sintra. In diesem Jahr stand dieses Treffen unter dem Generalthema, ja, relativ nichtssagend, gesamtwirtschaftliche Stabilisierung in Zeiten veränderter Inflationsraten. Die dort vorgetragenen Argumente und die anschließenden Diskussionen zeigten eins sicher, dass die gängigen geldmengentheoretischen Zentralbankpolitikansätze oder das Inflation Targeting oder das Forward Guidance also unter den gegenwärtigen Bedingungen also nicht sonderlich erfolgsversprechend sind. Zumal der Spread der Inflationsraten in der Eurozone zwischen 2% und 12,9% ist. Und so, ich habe den Eindruck, es gab dort viele Ansätze, aber die diffuse Gemengelage der Inflationsursachen verbunden mit einem breiten Fächer der Inflationserwartungen in den Ländern der Eurozone erlauben meines Erachtens keine mehr wirklich von einem konsistenten Konzept getragene Geldpolitik. Es ist so ein bisschen ein viel so Trial and Error, habe ich den Eindruck. Ich hoffe, du kannst mich eines Besseren belehren.
Ja, ich sag mal, die Gefahr einer solchen Einschätzung ist natürlich, dass dann Geldpolitik wirklich beliebig wird. Und wir hatten ja immer in den letzten, würde man sagen, fast 50 Jahren, wenn man 50 Jahre zurückgeht, der Ölpreisschock im Oktober 73 und daraufhin verbunden dann aber auch, das hat ja schon Vorläufe, der Zusammenbruch des Weltwährungssystems von Bretton Woods führte ja dazu, dass Geldpolitik national autonom wurde. Und die Bundesbank als erste dann auch Geldmengenziele, die Schweizerische Nationalbank und die Deutsche Bundesbank auch am längsten dabei blieb und aber auch in Hälfte der Jahre nicht das erreicht hat. Aber die Idee war ja, dass man mit einer Regel an der Geldmenge in dem Fall orientiert oder, du hast das Inflation Targeting erwähnt, oder mit einer Forward Guidance jedenfalls etwas erreicht, was der Geldpolitik aus diesen Lektionen über die Jahre wichtig war, nämlich Orientierung für die Marktteilnehmer zu geben. Mhm. Was du ja andeutest, ist, dass das gar nicht mehr möglich sein wird.
Weil den Marktteilnehmer, den Repräsentativen gibt es in der Eurozone nicht.
Gut, es gibt aber interessierte Akteure, die sich auf die EZB stellen. Und das gilt ja auch gleichermaßen dein Argument für die FED. Also insofern bei der Vermischung all der Faktoren, die wir ja auch schon verschiedentlich diskutiert haben, wird man ein bisschen orientierungslos. Ich will mal so sagen, ich glaube, die entscheidende Frage, die wir uns auch stellen müssen, ist, warum ist die Kernrate der Inflation nachhaltig so hoch und zum Teil einfach stabil, während die Headline-Inflation runtergeht? Also was führt dazu, dass jedenfalls bei uns, aber auch in anderen Ländern, in anderen Währungsräumen, gerade in den USA, die Kernrate sich so stabil hält? Wie stark sind die Durchwirkungen?
Ja, tut sie das wirklich? Es gibt so viele Gegenbeispiele. Das heißt, die Eurozone ist kein homogener Raum.
Naja, aber selbst in Spanien haben wir zwar nur 1,5 1,8% Headline, aber die Kerninflationsrate liegt, glaube ich, auch bei über 5,5. Also insofern, da ist ja etwas im System angekommen, was wir nicht gut prognostiziert haben. Mhm. Auch unser Argument war eigentlich das, was man dieses Looking Through nennt. Also da gibt's einen exogenen Schock über die Energiepreise. Der muss eskomptiert werden. Das ist nichts, was die Geldpolitik bekämpfen kann. Der steht ja auch in einem dieser vier Papiere. Naja, wenn man es denn täte, würde man national ja die Rezession auslösen. Man müsste die Preise so runterprügeln, dass der Impuls von über die Inflationspreise da dann über die Importpreise da kompensiert würde. Keiner will das wirklich machen. Und die Frage ist, was hat wirklich diese Kerninflationsrate hochgetrieben? Wir haben bisher ja auch nicht den Befund einer Preis-Lohn-Preisspirale für Deutschland jedenfalls. Mhm. Du hast das noch mal ganz explizit mal in einem Chefökonomen diskutiert. Und es gilt ja auch, wenn du dir anschaust, wo ist sozusagen die Trennlinie, würde wir sagen, naja, Metall und Elektro in Deutschland und Chemie sind so bei 3-3,5% auf Jahresrate gerechnet, die Lohnerhöhungen für dieses und das nächste Jahr. Da liegt irgendwie auch die Grenze, ab deren es dann, aber erst ab dann es zu einem Preisspiraleneffekt kommt. Also haben wir nicht, was ist jetzt hier wirklich passiert? Und das haben wir eigentlich auch, findet man auch, ehrlich gesagt, in den Papieren nicht richtig beleuchtet.
Dankeschön.
Also insofern, ja. Die Frage ist aber schon, wenn ich mir das anschaue, es gibt auch andere aktuelle Diskussionen, die alle von der Frage getragen sind, was haben wir eigentlich übersehen? Na, ich meine, was ist falsch gewesen an dem Looking Through? Was ist dieser Überwälzungsmechanismus in die Kerninflationsrate oder der sich dann dort manifestiert? Und ich glaube, eines kann man schon sagen, und das haben wir auch gesagt, sowohl die FED, aber besonders die EZB hat viel zu spät begonnen. Sie hat viel zu spät bekommen, das Problem ernst zu nehmen. Sie hat das ganze Jahr 2021 versäumt, eine Neutralität ihrer Geldpolitik zu organisieren, also die Aufkaufprogramme auf Null zu bringen, die Negativzinsen. Das hätte sie 21 machen können, ohne gesamtwirtschaftliche Spuren.
Wenngleich dort also eine Gefährdung des Inflationsziels war damals aber noch nicht ersichtbar. Also es wurde eine Geldpolitik getrieben, die nicht den gesamtwirtschaftlichen Umständen angemessen war. Richtig.
Ja.
Aber bezogen auf ihr Ziel waren eigentlich noch keine Dysfunktionalitäten zu erkennen.
Das stimmt. Es war noch, aber das muss natürlich Notenbank auch leisten. Und im Augenblick tut sie ja auch so, als guckt sie weit nach vorne. Ich meine, im Jahr 2021 ist im Juli die Inflationsrate in der EZB bei 3% gewesen, im November bei 5 und im Dezember 21 auch. Das heißt, schon vor dem Anstieg durch den Krieg der Russen in der Ukraine oder gegen die Ukraine und den Preiseffekten auf den Rohstoffmärkten in der Welt hat es diese hohen Raten gegeben und die EZB hat noch nicht einmal mit einer Neutralisierung ihrer Geldpolitik reagiert. Das, glaube ich, muss man ihr vorhalten und das haben wir auch vorgehalten. Ja, das ist immer auch mein Punkt gewesen. Es hätte ja, die Leute haben ja manche getan, als würde dann der Kapitalmarkt zusammenbrechen. Genau das ist ja nicht eingetreten. Wenn wir uns jetzt die Zinsdynamik in so kurzer Zeit anschauen, dann stellen wir fest, dass die Kapitalmärkte eigentlich damit umgehen können. Klar, wir haben belastende Effekte
und der DAX
für die Konjunktur.
Auf Rekordniveau liegt, so richtig lässt sich das auch nicht.
Immobilienpreise und die Immobilienkredite, die einen deutlichen Effekt haben. Der Bausektor ist schwach und das ist ja natürlich auch etwas, was eine Geldpolitik heute sehen muss. Und da verstehe ich jetzt am aktuellen Rand, aber auch vor dem Hintergrund dieser Diskussion in Papiere für Sintra nicht so ganz, diese Beharrlichkeit. Jetzt müssen wir aber ganz kräftig bei den Zinserhöhungen dabei bleiben. Denn auch hier bleibt weiterhin 12 bis 18 Monate durchwirkend. Wirkungszeit. Also das, was die Geldpolitik gemacht hat, ist ja noch gar nicht im System angekommen. Und das wird auch in der Kommentierung ein bisschen unterschlagen. Also wir haben doch keine, das ist auch übrigens in keinem der Papiere diskutiert worden, hat möglicherweise die Geldpolitik andere Verzögerungen.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann. Und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei. Digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com/greeninnovationweek.
Also ich habe dazu nichts gefunden. Das wäre mal eine spannende Frage. Denn ist sie heute noch langfristiger als wirksam? Ist sie zahm geworden? Und wie müsste sie darauf reagieren? Also über die Leck, die Verzögerungsproblematik in der Durchwirkung haben wir eigentlich nichts
gefunden. Richtig, nichts zu finden. Aber poppt hier nicht ein lange verdrängtes Problem auf, dass also die Eurozone alles andere als ein optimaler Währungsraum ist? Schau, ja. Die drittgrößte Volkswirtschaft dieses Währungsraums, Spanien, hat eine Inflationsrate, die unter 2% liegt. Auf der anderen Seite haben wir relativ kleine Staaten, wo sie in der Nähe von 13% liegt. Und das bei gleichen geldpolitischen Bedingungen. Ist nicht das Problem? Also die Eurozone ist heterogener als die USA.
Das ist ohne Zweifel richtig, aber wenn du durch die USA fährst und vergleichst beispielsweise Texas mit Kalifornien, würdest du von Homogenität auch nicht sprechen wollen. Also was ist eigentlich ein optimaler Währungsraum? Finden wir den irgendwo in der Realität?
Theoretisches
Konstrukt kennen wir, das heißt, es ist hohe Mobilität der Produktionsfaktoren, Währungsraum, weiter Kapitalmarkt, da sind wir ja auch nicht. Also die Capital Markets Union ist ein Thema, das auf der europäischen Ebene hängt, wo man nicht, alle drüber reden, aber keiner vorankommt, weil im Grunde keiner da in Brüssel richtig in die Hand nehmen will und dafür sich auch kompetent sieht, habe ich immer den Eindruck, weil Kapitalmärkte irgendwie diffus, besser wir lassen sie wie sie sind, das funktioniert natürlich, da hast du recht, aber diese Zerklüftung, ich meine, dann ist das alte Argument, nicht? Das war das Balassa-Samuelson-Argument, du hast keinen optimalen Währungsraum, dann hast du noch die Effekte, dass es einfach einen Spread gibt in den Inflationsraten, weil es unterschiedliche Produktivitäten gibt, die aus dem Sektor der handelbaren in die nicht handelbaren Güter überschwappt und da hast du dann möglicherweise unterschiedliche Preiseffekte wegen der Produktivitätsunterschiede. Das haben wir jetzt aber schon relativ lange. Dafür ist, müssen wir aber sehen, die gegenwärtige Spannweite der Inflationsrate natürlich auch unique. So stark war sie in den vorangegangenen 23 Jahren nicht.
Nicht, das ist richtig.
Das müssen wir auch sagen. Also insofern haben wir hier auch ganz interessant unterschiedliche Mechanismen. Und da sind wir genau bei der Frage, ne? Warum führt eigentlich die Reduktion auch der Energiepreise, die wir ja seit Jahresanfang erleben, ist ja ein dramatischer Verfall. Wir sind
nicht zu einem proportionalen Rückgang der Inflation. Im Aufstieg war es so.
Was ist hier also, ist ja eigentlich der Fall gewesen? Und das mag mit Preisanpassungen zusammenhängen. Ich meine, da überlagern sich die Effekte, das muss man auch zusammen betrachten. Aus der Pandemie heraus, viele Unternehmen in einer schwierigen Situation haben dann Preise angepasst. Jetzt kam dieser Kostenschub, mussten auch Preise anpassen. Die privaten Haushalte haben reagiert. Und wir sehen nicht so wirklich darauf eine Mechanik, die Geldpolitik kurzfristig wirksam werden ließe. Ne? Mhm. Das bleibt. Wir haben Abweichungen von markteffizienten Preisen mit Sicherheit. Die haben wir aber irgendwie immer. Und das ein Papier hat ja auch einen interessanten Fokus über Inflation and Misallocation in New Keynesian Models von Francesco Lippi. Mhm. Das fand ich ganz spannend, weil er im Grunde ja sagt, ne, was sind die gesamtwirtschaftlichen Kosten von Inflation? Und es hat ja immer Unterschied zu immer wieder Studien gegeben und dann irgendwann gab es mal in den 90er Jahren Zero Inflation is better than low inflation, weil man so lange diskutiert hat, so ein bisschen Inflation ist auch gut, dann kamen die Chinesen, aber hast doch hohe soziale Kosten und Wohlfahrtskosten. Hier zeigt sich, dass über die Preisanpassungen, so nennt er das, am Ende und in der Inflationsphase noch mal stärker, bis 3,5% Wohlfahrtskosten gemessen am BIP entstehen können. Also wäre ja der Ratschluss, Inflation zu bekämpfen, richtig, wenn man wüsste wie. Und vor allen Dingen kurzfristig wie.
Wenn man wüsste wie und noch einmal, aber dann taucht es natürlich wieder auf, dass es die Inflation ja nicht gibt. Und wenn man deiner Argumentation folgen würde, ich würde das tun, dann müsste man die vielleicht konzentrieren doch auf Deutschland, Frankreich, Italien.
Dass man das in den Mittelpunkt rückt und sagt, ich nehme das als den Kern dieser
Währungsunion. Aber das wäre ein neuer Gedanke, der interessanterweise nicht erwähnt wurde.
Ja, dass man im Grunde sagt, was ist eigentlich der relevante Indikator für die Geldpolitik? Das finde ich eine super spannende Idee.
Die habe ich dort nicht gefunden, aber das liegt doch eigentlich auf der Hand.
Ja gut, die ist ja jetzt auch von dir und deswegen kann die ja in den Papieren nicht drin sein, Bert, das wollen wir auch würdigen. Aber ich finde das wirklich eine naheliegende Idee, weil wir eigentlich fragen müssen, wenn wir so Sondereffekte haben und so strukturelle Sonderbedingungen, ist es dann sinnvoll, dass die EZB wirklich den ganzen Durchschnitt der Währungsunion betrachtet oder müssen wir nicht die Kernvolkswirtschaften nehmen Und da stellen wir fest, da liegen wir halt, oder man schaut nur die Kerninflationsrate, aber das ist natürlich auch immer schwer vermittelbar. Die Leute, die reden ja nicht über Kerninflation, sondern über die Preise, die sie erleben.
Die sie bezahlen müssen, ja.
So. Und insofern ist also ich finde die Diskussion spannend, weil lange hat man ja immer gedacht, na ja gut, Geldpolitik ist eigentlich ein langweiliges Geschäft, nicht?
Nö.
War ja auch, ich meine, solange die Inflation null war, im Zero Lower Bond hast du uns die Frage gehabt, wie geht man mit Deflationsrisiken um? Und da finde ich auch in einem anderen Papier, das Ernst Baltensperger veröffentlicht hat, ein Schweizer Kollege, der sagt, naja, also diese Awareness der Geldpolitik über deflationäre Risiken in der Dekade nach 2009, 2010, der globalen Finanzkrise, spiegelt sich nicht in der Awareness der Geldpolitik bei steigenden Inflationsraten. Also die EZB war im Grunde auch asymmetrisch. Das ist nochmal der Punkt, warum sie zu spät gehandelt hat. Ich glaube, das ist das, was man ihr auch vorwerfen muss. Und ich sage gelegentlich auch öffentlich immer, naja, dann aus dem schlechten Gewissen des Zu-spät-Kommens darf aber nicht die Übertreibung werden, denn das ist dann auch keine Strategie. Also schlechtes Gewissen ist keine geldpolitische Strategie. Das muss man einfach auch mal dann öffentlich sagen, dass man zu spät war. Das, glaube ich, ist ein Teil auch der Ehrlichkeit der Debatte.
Ja, aber wenn wir jetzt natürlich, die Vergangenheitsbewältigung ist das eine, der Blick in die Zukunft ist das andere. Was würdest du denn jetzt als auf dem, was wir bislang diskutiert haben, als, sagen wir mal, erfolgversprechendere Strategie der europäischen Geldpolitik sehen?
Naja, ehrlich gesagt, eine einfache Antwort, Bert, habe ich nicht. Denn in den Papieren wird ja auch noch ein anderer Punkt sehr, sehr deutlich angesprochen. Wenn, und das haben wir auch mal diskutiert, wenn sich die Inflationserwartungen in den Märkten verändern, also eine Entankerung, wie man das so schön nennt, stattfindet, dann hat man ein echtes Problem. Und dann wird ja die Persistenz der Inflationsentwicklung dann entsprechend einfach auch erwartbar. Und dann kämpft die Notenbank halt gegen ganz kräftige Gegenwinde.
Ja, aber schon mal eine Ankerung der Inflationserwartungen in Lettland, die also an der Spitze der Inflationsrate stehen, glaube ich, ist von begrenzterer Relevanz. Deswegen würde ich schon also auf im Kern Europa, auf den drei großen Volkswirtschaften mich konzentrieren.
Worauf ich hinaus wollte, ist ja das Argument der Inflationserwartung. Aber die Papiere zeigen ja auch, eigentlich wissen wir dazu zu wenig. Also ne, auch das Papier gerade, von Silvana Teniero, über Monetary Policy, The Face of Supply Shocks, The Role of Inflation Expectations, macht im Grunde auch deutlich, dass wir eigentlich über die Inflationserwartungen, deren Entstehung, Prägung, deren Beharrlichkeit oder Flexibilität zu wenig wissen. Eigentlich sind die Leute immer relativ robust, also bis sie was verändern. Und jetzt aber die Frage, wer ist das? Sind es die Professional Forecasters in der Befragung der Europäischen Zentralbank, die da über die Inflationsperspektiven reden? Ist es der Spread zwischen indexierten und nicht indexierten Staatsanleihen? Du kannst ja ganz viel dir dazu denken, aber hier muss man einfach auch zugeben, dass dann die Forward Guidance, du hast sie ja anfangs erwähnt, als eine strategische Orientierung eigentlich unterstellt, dass wir etwas über die Erwartungsbildungsprozesse wissen. Und eigentlich wissen wir das nicht. Also insofern, das müssen wir auch nochmal mit einbauen. Wenn du mich jetzt fragst, nach vorne hin, glaube ich, ist nochmal eins aufzurufen, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben. Es geht am Ende des Tages nicht um die Geldpolitik alleine. Sondern im Grunde führt doch eine Inflationsphase wie jetzt dazu, dass wir daran erinnert werden, dass es eine Interaktion von Geld, Finanz und Lohnpolitik gibt.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Viktoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von VD. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei, femaleallstarboard.de.
Und genau das ist doch das, was eigentlich wieder durchdacht werden muss. Es gibt ein Papier über Unconventional Fiscal Policy in Times of High Inflation von Grünschers in Sintra, der ja die tatsächliche Fiskalpolitik in den letzten anderthalb Jahren betrachtet hat und zu dem Ergebnis kommt, dass unter zwei Bedingungen, die waren auch gegeben, die Fiskalpolitik über die Senkung der Energiepreise die Inflationsrate um 1 bis 2 Prozentpunkte gesenkt hat. Im vergangenen Jahr. Und das sind die eine Bedingung, ist, es ist ein temporärer Energiepreisschock. Das war er tatsächlich. Wenn ich mir allein die Energiepreise anschaue, ist das so. Und dass wir keine konjunkturelle Anspannungsphase hatten, also keine Überhitzung. Auch das ist so gewesen. Das heißt, wir hatten eher freie Kapazitäten, also nicht Kapazitäten, aber Lieferprobleme, aber keine
unausgeschöpfte Kapazität.
So, aber jedenfalls keine Überforderung oder keine Überhitzung. Jetzt ist die Frage, wie weit geht das? Er sagt auch, das ist, kann ja kein, bei dauerhaften Preisschocks funktioniert das halt nicht, sondern es ist halt ein vorübergehendes Phänomen. Das Looking Through führt dazu, dass die Fiskalpolitik hier eine Rolle gespielt hat. Wenn ihr jetzt heute die Kommentare liest zum Bundeshaushalt, das ist ja das Thema dieser Woche, wo die Koalition irgendwie vielleicht doch nochmal zu einem Haushalt kommt für das Jahr.
Sparhaushalt vorgelegt 24, hat.
Wo ich mich frage, nach welchen makroökonomischen Erkenntnissen das alles begründet wird.
Also da kann man ja auch diskutieren. Makroökonomie ist da nicht hinter, sondern da ist hinter, sagen wir, dass wir eine regelorientierte Finanzpolitik machen müssen. Und das kann natürlich eine Partei wie die FDP gut vertreten. Das ist konsistent aus dieser Sicht, aber den, sagen wir mal, gesamtwirtschaftlichen Erfordernissen angemessen wird man diese Politik eigentlich nicht bezeichnen können. So. Wir schmieren doch in einer Rezession ab.
So. Und jetzt kann man fragen, so, was heißt das für die Konjunkturkomponente, die sowieso ja schwer oder mühsam zu berechnen ist, überhaupt kaum Spielräume liefert, sagen wir es mal so, und viele Reformdiskussionen sich auf die Konjunkturkomponente der Schuldenbremse beziehen. Aber Lindner gibt ja schon eine makroökonomische Begründung, nämlich er will auch, dass die Finanzpolitik kein Inflationstreiber ist. Jetzt kann man sagen, letztes Jahr war sie es offensichtlich nicht. Also das heißt ja nicht, dass man dasselbe weitermachen muss, aber da frage ich mich schon, wo ist denn eigentlich der Investitionshaushalt? Wo ist denn die Dynamik fürs Wachstum? Wir reden, Bert, hier immer wieder, und das ist ja unser Memento, zu sagen, der demografische Alterung führt zum schwachen Wachstum. Ja. Wir haben vielleicht nur einen Wachstumstrend von 0,5 oder höchstwahrscheinlich. Ja. Auch nächstes Jahr erwarte ich nicht mehr als 0,5 Prozentpunkt beim BIP. Ihr wahrscheinlich auch. So, dann ist doch die Frage, wo ist denn die finanzpolitische Antwort darauf? Und das wird völlig ignoriert. Das steht nicht im Raum. Und die andere Debatte, die auch immer wieder Erstaunen auslöst, welche Rolle hat die Lohnpolitik? Ja, wir sind auch hier, die letzten 10 Jahre hatte offensichtlich keinen Konflikt zwischen Geld- und Finanzpolitik und sie hatte offensichtlich auch keinen Konflikt zwischen Geld- und Lohnpolitik. Die Philips-Kurve war flach, jedenfalls für den Kernbereich der Währungsunion, nehmen wir mal Deutschland. Jetzt stellen wir fest, dass wir haben ja beim letzten Mal über Mindestlohn gesprochen, das hat ja auch viele interessante Reaktionen ausgelöst bei Twitter, dass wir das nicht so ganz erkannt hätten. Ist aber genau das Thema und ich merke auch immer wieder auf allen Seiten.
Ich lege übrigens da im nächsten Chefökonomen nach,
das
zu diesem Thema.
Das soll hier schon mal angekündigt werden, aber ich will nur sagen, ich erlebe auch viel Erstaunen und offensichtlich auch Unkenntnis darüber, dass die Lohnpolitik einen Stabilisierungsauftrag hat. Dass sie sich an der Inflationsnorm der Notenbank orientieren sollte in der Preiskomponente, die sie mit einbaut und dass das natürlich auch dann zu einer Systematik über die Zeit führt. Dann heißt es immer, ja, das kann ich aber dem anderen nicht erzählen. Ja, das macht aber trotzdem richtig. Also ob ich etwas erzählen kann oder nicht, man muss einfach dafür werben. Deswegen ist auch der Mindestlohn kein Inflationsausgleichssystem. Es ist ein schlichtes Instrument, Schmutzkonkurrenz am Arbeitsmarkt zu verhindern und die Ausbeutung der sozialen Grundsicherung. Das haben wir ja beim letzten Mal diskutiert. Ja. Und ansonsten hat der Staat ja selbst erkannt, das fand ich ja ganz interessant, über die Inflationsausgleichsprämie genau die Lohnpolitik hier ein Stück so zu positionieren, dass sie nicht Druck auf die Geldpolitik ausübt.
Sie hat die Lohnpolitik entlastet und das war eine richtige Maßnahme.
War völlig richtig, ist ja auch weitgehend angenommen worden in den Tarifverhandlungen, in Tarifverträgen. So, und das aber, glaube ich, ist eine Botschaft, wenn ich so sagen darf, von heute auch, dass wir dieses makroökonomische Denken mit den drei Akteuren wieder für uns auch reaktivieren müssen. Also nicht für uns zwei, aber für die öffentliche Debatte. Und das zeigt auch so ein bisschen diese Diskussion in Sintra. Insofern ist das ja toll. Das finde ich auch gut, dass die EZB sich auch so ein Forum geschaffen hat, auf der dann diese Dinge diskutiert werden, wo man auch einen öffentlichen Diskurs daran binden kann. Also das sollten wir mal positiv würdigen.
Das müsste man positiv betonen. Allerdings muss man natürlich auch eine Sache hinter dem Vorhang sagen. Entscheidend für die Preisentwicklung in der Gemeinschaft sind letztlich drei Länder.
Ja. Ne, dein Punkt, ja.
Das sind letztlich drei Länder. Das darf man nicht laut sagen, aber das ist der Fakt. Mhm. Und deswegen wird man schon, gerade wenn man die Lohnpolitik mit hineinnehmen muss, also sagen wir mal schon, also die drei großen europäischen Länder als Repräsentanten der Fiskalpolitik ansehen.
Ja, und das auch zusammen denken. Und ich finde in der Tat, das wäre so ein bisschen der wie sagt man so schön, der innovative Output heute in unserem Gespräch, dass diese Fokussierung auf diese drei Kernländer, die das Geschehen mehr oder weniger bestimmen, auch für die Geldpolitik jedenfalls in dem Argumentarium, sie wird ja nicht einer sagen, ich ignoriere die anderen, weil Kleinvieh macht am Ende auch Mist, aber ganz im Ernst, dass man das so denken muss und sich dort die Strukturen anzuschauen hat. Und da gilt ja weiterhin, dass wir für Deutschland jedenfalls sagen können, bisher keine Preislohn-Preisspirale. Die Diskussion um die Gewinninflation halte ich ehrlich gesagt für etwas verfehlt, weil das hat was mit der Wettbewerbsintensität der Märkte, der globalen Märkte zu tun. Das kann nie ein dauerhafter Prozess sein. Dass es dann Anpassungen gibt, ist sicherlich richtig. Aber in der Summe der Dinge sind eigentlich die Perspektiven nach vorne, das war ja deine Frage, was leiten wir jetzt ab für die Geldpolitik, ja so, dass sie selbst sagt, wir stehen vor rezessiven Anpassungen, eher schwach. Sie hat eine Menge getan. Sie hat für den Juli ja schon gesagt, kommt, das kann man ja schon mal einen Haken hintermachen. Ich finde, dann sollte die Sommerpause auch zur Pause in der Geldpolitik dann führen.
Ja, ich bedanke mich für die sehr konstruktive Zusammenfassung. War, glaube ich, ein sehr innovatives Gespräch heute. Vielen herzlichen Dank.
Das fand ich auch. Ich danke dir.
Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich da noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelsblatt.com/global und natürlich in den einschlägigen Hinweisen in meinem wöchentlichen Newsletter der Chefökonom.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom@handelsblatt-research.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.
Mein Name ist Dr. Tilman Rümenapf, niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Einführung der Telematik sehe ich durchaus als Chance, aber aktuell fällt das System oft aus und es gibt viel zu wenig technischen Support. Dafür geht eine Menge Zeit drauf, in der ich die Kinder nicht genügend betreuen kann. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Thank you.